Willkommen beim Clot Talk, dem Podcast über Gerinnungen in Anästhesie und Intensivmedizin. Mein Name ist Dr. Keith Asselborn, Assistenzarzt auf der Anästhesie und Intensivmedizin am AKH Wien, an der MedUni Wien. Ich habe heute zwei Gäste bei mir, die vielleicht schon bekannt vorkommen. Das ist einmal mein sehr geehrter Kollege und ebenfalls noch Assistenzarzt, ich glaube, so lange dauert es nicht mehr, Dr. Christoph DiBiase, eben an der gleichen Abteilung wie ich, und einmal Professor Schaden, Fachärztin bei uns auf der Abteilung. Genau. Das heutige Thema ist Antikoagulation auf der Intensivstation. Ich darf da vielleicht hinzufügen, ich bin im Moment auf meiner ersten Intensivrotation, daher ein Thema, was man dann immer wieder sieht und auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen, verschiedene Dosierungen, wie wichtig ist das, was muss man abwägen, genau, und ich hoffe, dass wir heute da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Deswegen würde ich dich bitten, Christoph, magst du uns vielleicht einmal eine kurze Introduction über dieses Thema geben?
Genau, also Antikoagulation auf der Intensivstation, das betrifft quasi, ist ein weites Spektrum. Wir wollen uns eigentlich heute, glaube ich, hauptsächlich auf die prophylaktische Antikoagulation konzentrieren. Da geht es quasi darum, venöse Thromboembolien zu vermeiden, denen vorzubeugen. Das heißt, venöse Thromboembolien sind Venenthrombosen, tiefe Venenthrombosen und oder Pulmonalembolien. Und wenn man sich überlegt, wie häufig kommt das vor, dann muss man sagen, ja, das ist je nachdem, wo man liest, gar nicht mal so selten, aber die Bandbreite ist enorm von den Inzidenzen, die da angegeben werden. Es gibt so Quellen, so im Durchschnitt 10% aller Intensivpatienten und Patientinnen entwickeln während ihres Intensivaufenthalts oder auch danach eine venöse Thromboembolie. Was man sich aber dann schon fragen muss, ist, wie wichtig ist das für uns? Und das ist im Einzelfall, glaube ich, gar nicht so leicht abzuschätzen. Was wir da schon wissen, ist nämlich, venöse Thromboembolien, VTEs, erhöhen prinzipiell die Mortalität von den Patienten und Patientinnen und darum sollte man schon versuchen, die zu vermeiden. Wenn ich aber einen Patienten oder eine Patientin vor mir habe, wo jetzt in der Computertomographie eine Pulmonalembolie zufällig auftaucht oder ich finde bei der Cava-Anlage irgendwie eine Thrombose, dann muss man sich schon überlegen, ja, was macht man jetzt damit?
Die Relevanz ist sozusagen nicht unbedingt über die ganze Bandbreite die gleiche, oder?
Voll, also ich glaube, das kann man so sagen. Und ich kann mich an viele Patienten erinnern, wo ich beim Kaverstechen eine Thrombose gesehen habe, die man jetzt so klinisch nicht vermutet hätte. Und da muss man natürlich auch sagen, es ist ein Spektrum, wie, glaube ich, vieles oder alles wahrscheinlich in der Medizin. Gibt es andere Patienten und Patientinnen, die massiv kompromittiert werden durch solche Ereignisse. Und ich kann mich an Patienten und Patientinnen erinnern, die sind reanimationspflichtig geworden, die haben eine akute ECMO-Anlage oder so etwas gebraucht. Und ich glaube, das Schwierige in unserer täglichen Arbeit ist, dass man das ein bisschen auseinanderhält. Und wenn wir über Thromboseprophylaxe reden, dann muss man das halt irgendwie mit einbauen, dass das eigentlich ein sehr weites Spektrum ist, asymptomatische Ereignisse oder hochtraumatische Events.
Ich glaube, die Schwierigkeit liegt auch darin, dass wir ja heute Möglichkeiten haben, bettseitig zu untersuchen und Dinge sichtbar zu machen, die wir früher gar nicht gesehen haben. Klassischer Fall der Ultraschall. Und dann ist die große Frage, jetzt findet man im Ultraschall eine Thrombose, die sich klinisch nicht manifestiert. Was macht man jetzt damit? Die Empfehlungen dazu sind nicht schlüssig. Also mangels besseren Wissens gibt es dann schon die Überlegung, soll man das nicht vielleicht doch behandeln. Bringt uns aber wie so häufig in der Gerinnung in dieses Problem, dass wir dann vielleicht Befunde behandeln und nicht tatsächlich den Patienten oder die Patientin.
Also das ist, wie soll ich sagen, wir haben schon gesagt, eigentlich ein roter Faden, der sich häufig durch unsere Folgen zieht, weil es halt auch einfach sehr relevant ist. Genau, wir behandeln Patienten und Patientinnen und nicht Laborwerte oder eine Bildgebung in diesem Fall. Mhm, genau. Jetzt, ja?
Ja, nein, ich wollte nur sagen, ich glaube, gleichzeitig muss man natürlich schon vigilant sein, weil einfach unsere Patienten und Patientinnen einfach wirklich ganz viele Risikofaktoren exprimieren für Thrombosen.
Ich wollte genau das Gleiche ansprechen. Ich glaube, es sind jetzt keine großen Überraschungen dabei, aber magst du trotzdem mal ein paar Risikofaktoren erwähnen, die relevant sind?
Ja, sicher. Also Alter, ältere Patienten und Patientinnen, Adipositas, Thrombophilien, stattgehabte Thromboembolien oder auch in der Familienanamnese und
Maligne Erkrankungen
und dann auch Sachen, die wir gerade auf der Intensivstation sehen, Sepsis, venöse Katheter, ZVKs, mechanische Beatmung Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das einfach vergegenwärtigt. Ja, wir haben ein Hochrisikokollektiv und viel tun kann man da jetzt eh nicht. Man muss das wahrnehmen, beziehungsweise ein bisschen was tun kann man schon, wenn man dann vielleicht versucht, mechanische Beatmung so kurz wie möglich zu halten, wenn man auf venöse Katheter verzichtet, wenn es zum Verzichten geht. Ich glaube, da kann man dann schon einen kleinen Beitrag quasi leisten.
Ich glaube, es gilt ja allgemein für die Thromboembolie, dass zum einen patientenbezogene Risikofaktoren da sind, oder? Und die können wir in der Regel nicht beeinflussen. Aber die Therapie oder auch erkrankungsbedingten Risikofaktoren, da besteht schon die Möglichkeit und da macht immer weniger mehr.
Ja, also sozusagen auch nochmal die Einteilung in modifizierbare und nicht modifizierbare Risikofaktoren.
Genau. Und ganz wichtig ist halt, ich glaube, darüber reden wir jetzt dann in weiterer Folge, die Thromboseprophylaxe, gerade eben die medikamentöse, die muss man durchführen, die muss man schnell durchführen nach Aufnahme auf der Intensivstation und die darf man jetzt auch nicht leichtfertig passieren, ohne dass man jetzt irgendeinen speziellen Grund hat, weil da weiß man einfach aus der Literatur und aus den Daten, das sind Sachen, verzögertes Anfangen der Antikoagulation oder eben die Pausen, ist assoziiert mit VTEs bei den Patienten und Patientinnen.
Wobei an sich nicht vergessen werden soll, dass Österreich ist ein Land der pharmakologischen Thromboseprophylaxe. Ich glaube, man darf auch daran erinnern, dass es durchaus Konstellationen gibt, jetzt nicht zwingend auf der Intensivstation, aber für die venöse Thromboembolie-Prophylaxe postoperativ, das gehört ja auch zu unserem Feld in der Anästhesie, wo man auch nicht zwingend eine pharmakologische Thromboseprophylaxe machen muss, sondern initial sich daran erinnert, welche Faktoren eigentlich zur Thromboseentstehung beitragen. Und da gehört als ganz eine entscheidende Größe eben die Immobilisation unserer Patientinnen dazu. Und bevor man noch über irgendwelche Medikamente nachdenkt, sollte man zuerst die Frage stellen, ist nicht eine Mobilisation in irgendeiner Form möglich? Ich glaube, das ist First Line und nicht zwingend First Line Medikamente.
Definitiv. Und teilweise ist man fast verwundert, wenn man dann bei Kurven von der Normalstation sieht und dann ist da überall Lovenox 40 Milligramm und ja, quer durch.
Also Enoxaparin hat einfach eine große Bandbreite, oder, in Österreich. Und also wenn man die internationalen Richtlinien liest zur Thromboseprophylaxe, ganz vorne steht Vermeidung von zusätzlichen Risikofaktoren, so wie du das ja auch schon erwähnt hast, und eben einmal raus aus den Betten. Ich glaube, dass für Intensivpatientinnen
das geht bei uns nicht.
Ja, das weiß ich gar nicht. Ich möchte sagen, da hat sich die Intensivmedizin ja auch dorthin entwickelt, oder? Frühmobilisation auf der Intensivstation hat viele Vorteile für die Patientinnen, aber nicht zuletzt auch den Vorteil der Thromboseprophylaxe.
Und was man vielleicht da auch nochmal kurz anschneiden kann, das sind die Kompressionsstrümpfe, die natürlich auch einen Stellenwert haben. Es erinnert mich schon immer ein bisschen an meine Zeit auf der Geburtshilfe, wo ich nicht zu selten war, wo die Schwangere eben diese Kompressionsstrümpfe und meistens die unterm Knie richtig gut einschneidend, wo ich mir dann frage, wäre es nicht vielleicht besser, die versuchen, ein bisschen mehr Mobilisation zu gestalten. Aber wir werden eher auf Kompressionsstrümpfe, zumindest bei den Intensivpatientinnen und Patientinnen, nur kurz drauf eingehen.
Ja, aber ich muss sofort da hineingrätschen, weil ganz wichtig ist, dass man mal auseinanderhält, was sind Kompressionsstrümpfe und was sind medizinische Thromboseprophylaxe-Strümpfe. Und kaum jemand sieht im Spital wirklich Kompressionsstrümpfe. Wir sehen medizinische Thromboseprophylaxe-Strümpfe und nach dem heutigen Stand des Unwissens sind die tatsächlich nicht mehr indiziert.
Es gibt eine neue Guideline, Christoph, die recht rezent zum Zeitpunkt dieser Aufnahme erschienen ist. Magst du uns einmal erklären, wie schaut jetzt das aus, wenn der Patient, die Patientin auf die Intensivstation kommt, wie schaut diese Thromboseprophylaxe aus?
Genau, also das sind unter anderem von der Europäischen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin herausgebrachte Guidelines, die sind jetzt vor unserem Aufnahmetermin vor, ich glaube, einer Woche oder so erschienen, circa. In Wahrheit die Empfehlung, wie macht man das jetzt genau, hat sich jetzt nicht unbedingt geändert zu der letzten Auflage. Und diese Empfehlung ist prinzipiell, es brauchen, vorausgesetzt das Blutungsrisiko ist nicht zu hoch, also rein prinzipiell brauchen alle Patienten und Patientinnen auf der Intensivstation eine pharmakologische Antikoagulation. Also eine nicht pharmakologische Antikoagulation alleine ist nicht ausreichend, es sei denn, es gibt eben irgendeinen anderen Grund, wo man nicht Lovenox nehmen kann. Und man soll eben niedermolekulares Heparin nehmen. Bei uns ist das einfach Lovenox oder Enhixa, darum glaube ich, verwende ich das jetzt da auch mehr oder weniger synonym.
Wir könnten Enoxaparin sagen.
Dann kann man natürlich am korrektesten. Das stimmt natürlich. Also Enoxaparin. Um es nochmal zusammenzufassen, es brauchen alle Patienten und Patientinnen eine medikamentöse Thromboseprophylaxe. Die ist üblicherweise oder soll mit einem niedermolekularen Heparin durchgeführt werden. Ein niedermolekulares Heparin ist zu bevorzugen gegenüber unfraktioniertem Heparin und die Standarddosis für das Enoxaparin, für das Lovenox ist 40 Milligramm subkutan, einmal täglich. Und das ist jetzt quasi die Empfehlung, wie man das machen soll. Das ist eigentlich recht einfach.
Ja, trotzdem wird so viel darüber diskutiert, muss man sagen. In Wirklichkeit wäre es ganz einfach.
Und wann würden Sie oder du, Christoph, dann doch zurückgreifen auf das unfraktionierte Heparin? Warum geben wir sozusagen niedermolekulares und nicht unfraktioniertes Heparin?
Ich glaube, man kann sagen, das ist ein bisschen geschichtlich auch gewachsen, oder? Weil die Ursubstanz war das unfraktionierte Heparin. Da hat es eine Zeit lang einfach nichts anderes gegeben und das hat man eben zur Anwendung gebracht. Ich möchte vielleicht auch nochmal für hier in Österreich, wir verwenden das unfraktionierte Heparin, wir verwenden fast ausschließlich IV. Die eigentliche niedergeschriebene Thromboseprophylaxe mit unfraktionierten Heparin, die funktioniert ja mit unfraktionierten Heparin subkutan, dreimal täglich. Und hier hat dann einfach eine Weiterentwicklung stattgefunden zu diesem moderneren Molekül, wenn ich das so sagen darf. Und die Daten haben gezeigt, die Wirkung ist besser und die Nebenwirkungen sind weniger. Und so hat sich das dann einfach weiterentwickelt in diese Richtung.
Genau, also wir denken sozusagen Nebenwirkung vor allem auch an die HIT.
Zum Beispiel.
Und dass der Vorteil der Antagonisierbarkeit vielleicht nicht unbedingt diese Relevanz hat.
Insbesondere in diesen Dosisarealen muss man sagen, ich glaube, das hat sich einfach bestätigt, dass der Vorteil in Summe für die Patientinnen überwiegt.
Du hast schon angesprochen gehabt, Christoph, Enoxaparin 40, also subkutan einmal täglich, as soon as possible, Englisch klingt ja immer ein bisschen cooler, ja, in welchem Zeitintervall sprechen wir da genau, wie viele Stunden?
6 bis 24 Stunden sollte angefangen werden. Wie gesagt, es ist dann eine Abwägung, Blutungsrisiko, Thromboserisiko. Ich meine, wir kriegen ja auf unseren anästhesiologischen Intensivstationen oft chirurgische Patienten und Patientinnen. Wenn ich die aufnehme, schreibe ich eigentlich immer Lovenox schon einmal oder Inhixa schon einmal vor und bespreche aber mit der zuständigen Pflegeperson, ja, da schauen wir uns an, wenn wir irgendwie einen Hinweis haben auf eine aktive Blutung. Wenn du das geben möchtest, dann werden wir das eben noch nicht geben. Aber damit habe ich es quasi vorgeschrieben. Ich kann es nicht vergessen, es kann die Pflegeperson nicht vergessen. Und dann kann man sich eben wirklich anschauen, blutet es vermehrt aus den Drainagen? Habe ich vielleicht eine Konserve geben müssen, weil einfach eine Postoperative, weil es nachblutet oder so.
Und Dosisanpassung, dann gibt es immer so Wörter wie halbtherapeutisch, volltherapeutisch. Bei welchen Patienten, Patientinnen spielt das eine Rolle?
Also ich glaube, da, wo man wirklich Dosis anpassen muss, ist bei Niereninsuffizienten Patienten und Patientinnen. Nämlich im Kontext, wo ich noch keine Dialyse, keine kontinuierliche Dialyse habe. Da muss ich, oder da machen wir es zumindest so, dass wir dann die Spiegel kontrollieren, die Antifaktor 10a-Spiegel, weil die Gefahr einfach in dieser Population ist, dass die niedermolekularen Heparine kumulieren können. Und wenn ich quasi die Akkumulation ausschließe durch eine normale Talspiegelmessung, dann kann ich hier je nachdem normale Dosen oder reduzierte Dosen geben. Aber was man eben nicht machen sollte, ist, dass man das in der Population nicht monetiert.
Ich glaube, diese Dosisanpassungen, das ist genau das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass darüber auch viel diskutiert wird. Und es wäre ja an sich auch naheliegend, dass man bei Patientinnen, die irgendwie ein höheres Risiko haben, dass man dann vielleicht mehr von diesem niedermolekularen Heparin geben könnte. Das bietet sich irgendwie so an. Aber, und du hast es erwähnt, Christoph, das ist so ein wichtiger Aspekt, dass wir immer das Thromboserisiko gleichzeitig mit dem Blutungsrisiko abwägen müssen. Und wir haben erfahren aus den Studien, dass die Patientinnen, die mit mehr Antikoagulanz versorgt worden sind, in der Regel halt auch mehr Blutungskomplikationen haben. Und das gilt es abzuschätzen. Leider haben wir bis jetzt auch keinen Labortest, der uns hier wirklich hilft. Du hast die Anti-10a-Messung angesprochen. Dieser Talspiegel ist super für die Niereninsuffizienz, ist aber, dass man sagt, ich ziele auf diesen Spiegel hin als einen sogenannten Spitzenspiegel, so wie wir das von der therapeutischen Antikoagulation kennen, bis heute nicht bewiesen für die Intensivpatientinnen. Es wird heftig diskutiert, ich glaube, das muss man ganz offen sagen, aber die Lösung dafür gibt es noch nicht. Ich gebe zu bedenken, unsere Patientinnen haben immer auch gleichzeitig dieses Risiko der Blutung und wir wollen ja mit einer Prophylaxe vor allem die Thrombose verhindern und nicht eine Blutung induzieren.
Und das ist, glaube ich, auch ein Gebiet, Christoph, wo du persönlich studienmäßig involviert bist, oder?
Genau, da haben wir gerade eine Studie laufen und wollen uns eben dieser Frage nähern. Sind hohe Spiegel, haben die jetzt einen Benefit im Sinne von weniger Thrombosen oder ist das eigentlich nicht so? Also da wollen wir das näher beschreiben quasi.
Nochmal bezüglich Dosis, sozusagen, ich habe da noch stehen, Dosisanpassung bei Gewichtsextremen.
Ja, also auch da ist die Literatur nicht wirklich schlüssig, aber ich glaube auch in der Community wird dahingehend diskutiert, dass man diese Dosis von einmal 40 Milligramm Enoxaparin, so wie wir es jetzt erwähnt haben, die gilt für Patientinnen zwischen 50 und 90 Kilogramm. Das heißt, wer stark drunter, untergewichtig ist, der braucht weniger und wer übergewichtig ist, braucht wahrscheinlich mehr. Ich darf sagen, wir lösen das auf unserer Intensivstation so, indem wir diesen Patientinnen zweimal täglich 40 Milligramm applizieren, um die Spitzen abzufedern, damit hier nicht Blutungen induziert werden, aber doch insgesamt eine höhere Dosis appliziert wird.
Wie machst du das bei Patienten mit Vorhofflimmern? Weil da sind ja auch ein bisschen die Antikoagulationsschemata unterschiedlich, muss ich sagen.
Also da kann ich verweisen auf die Leitlinie von der Arbeitsgruppe perioperative Gerinnung, so wie wir das machen. Und ich glaube, das ist ja auch ein Spezialfall der Thromboseprophylaxe, weil hier geht es ja auch um die Insultverhinderung, oder, in erster Linie. Und da gibt es ganz klare Schemata, wie man vorgehen soll, je nach Risikostratifizierung nach dem CHATS, respektive CHATS-VAS-Score. Und dann eine Anpassung der Dosis. Das würde ich aber meinen, das ist nicht unmittelbar dieses Thema, das wir heute hier in dieser Folge besprechen. Da kann man, glaube ich, auf eine andere Folge verweisen, oder?
Sehr gut. Ja, finde ich gut, dass wir gleich hier sozusagen neue Folgenideen generieren. Genau. Und dann vielleicht zuletzt bei der Dosis sei noch gesagt, natürlich therapeutische Antikoagulation, wenn wir uns nicht mehr in der Prophylaxe befinden, sondern wir eine klinisch relevante Thrombose bei den Patienten, Patientinnen nachweisen.
Ja, das fällt aber dann nicht mehr in die Thromboseprophylaxe, genau. Sondern dann reden wir über Therapie.
Richtig, ja, genau. Du hast uns auch noch Sonderfälle mitgebracht, Christoph. Bei welchen Patientinnen muss man nochmal gesondert aufpassen?
Ich glaube, immer wieder problematisch oder so, dass man halt nochmal drüber nachdenken oder auch reden muss mit den betreuenden Kollegen und Kolleginnen. Es sind Traumapatienten und Patientinnen. Prinzipiell gibt es dazu auch recht klare Empfehlungen, wobei die Evidenzlage, je nachdem, auch glaube ich auch nicht ganz klar ist. Letztendlich können auch Traumapatienten und Patientinnen eine rasche Antikoagulation bekommen. Üblicherweise auch ist innerhalb von 24 Stunden empfohlen, wenn eben auch hier kein Hinweis auf eine aktive Blutung vorliegt.
Vor allem da muss man bedenken, dass das vielleicht auch Patienten sind, die sehr potente prokoagulatorische Medikamente vielleicht bekommen haben in der anfänglichen Therapie und Management, die eben auch nachweislich das Thromboserisiko erhöhen.
Wo natürlich auch klar wird, die Thromboseprophylaxe beginnt nicht erst auf der Intensivstation, sondern eigentlich schon im Management der Blutung, also Goal-Directed Coagulation, so dass wir nur das geben, was unbedingt notwendig ist, hilft diesen Patientinnen ganz bestimmt. Und dann, glaube ich, ist der Sonderfall schlechthin, oder? Und der immer wieder für Diskussionen sorgt, der schädelhirntraumatisierte Patient oder Patientin, wo auch große Sorge besteht, einfach durch diesen frühzeitigen Beginn der Antikoagulation doch die Blutung eventuell im Kopf noch einmal zu verstärken. Aber auch da, also wie ich noch begonnen habe mit der Intensivmedizin, da hat man gesagt, also 72 Stunden kriegen die fix nichts. Aber inzwischen haben wir uns da deutlich verändert in der Stratifizierung. Wichtig ist regelmäßige CT-Kontrollen von der Blutung. Und wenn nach 24 Stunden klar ist, dass es keinen Progress mehr gibt in dieser Blutung, dann gilt auch hier ganz wichtig frühzeitig Start mit der pharmakologischen Thromboseprophylaxe, weil die Blutung im Gehirn an sich auch die Gerinnung hochaktiviert.
Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, bis es soweit ist, und vielleicht ist es ja auch noch 24 Stunden noch nicht so weit, ist eben da auch wirklich der Stellenwert von der nicht pharmakologischen Thromboseprophylaxe, die wir ja schon vorher kurz angesprochen haben.
Wie schaut die aus? Also wir haben Mobilisation natürlich.
Also die Empfehlung ist ganz klar die intermittierende pneumatische Kompression, also so Luftpumpen, die quasi die normale Muskelpumpe, die Patienten und Patientinnen halt nicht mehr einsetzen können, imitiert.
Die zum Beispiel eben indiziert ist, wenn eine pharmakologische Antikoagulation nicht möglich ist.
Genau. Also da gibt es gerade für die Blutung im Kopf, sei es drum, dass das ein hämorrhagischer Insult ist oder eben auch das Trauma, wirklich sehr, sehr klare Empfehlungen, dass das eine Form der Thromboseprophylaxe ist, die wirklich auch in der Stunde null begonnen werden kann. Und das würde ich sagen, ist die Domäne von dieser intermittierenden pneumatischen Kompression.
Sehen wir ja auch tatsächlich in der klinischen Praxis, dass da, ich kenne es zumindest von der Neurochirurgie eigentlich, die schon angelegt werden im OP. Also nochmal ein sehr schönes Beispiel, dass die Antikoagulation eben nicht erst auf der Intensivstation startet.
Ein Dilemma sicher, gerade beim Traumapatienten, Patientin, ist, dass die natürlich Unterschenkel bzw. Bein benötigen und wenn da die Fixateure extern positioniert sind, dann plagt man sich manchmal ein bisschen, aber bestmöglich, so viel Bein wie möglich sollte man verschwinden lassen in dieser Manschette.
Die relevanten Guidelines, die wir angesprochen haben, die sich finden natürlich die Zuhörer und Zuhörerinnen in den Shownotes, dort verlinkt. Und ich glaube, wir sind schon an dem Zeitpunkt angekommen, wo ich versuche, diese Folge ein bisschen zusammenzufassen, außer ihr wollt noch irgendwie wichtige Punkte dazu beitragen. Ansonsten, genau, also die venöse Thromboembolie ist eine relevante, verhinderbare Komplikation für die Intensivpatienten, Patientinnen, sowohl pharmakologisch als auch nicht pharmakologisch. Wir denken dran, ASAP, as soon as possible, soll mit der Prophylaxe angefangen werden. Mittel der ersten Wahl ist eigentlich das niedermolekulare Heparin, 40 einmal täglich. Und das Anti-10A, sei hier vielleicht nochmal gesagt, eigentlich bei bis auf Patienten mit einer Niereninsuffizienz kein Benefit nachweisbar ist. Genau. Ich bedanke mich herzlich bei euch zwei, dass ihr heute bei mir da wart. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal in dieser Konstellation. Mich würde es freuen. Ich erinnere hier auch nochmal die Zuhörer und Zuhörerinnen, uns ein Like zu geben, Feedback an unsere E-Mail-Adresse clocktalk@meduniwien.ac.at. Wir freuen uns auf einen Austausch und ansonsten hoffe ich, dass viele von euch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Vielen Dank. Wir danken unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisierung dieses Podcasts nicht möglich wäre. Unsere Sponsoren sind AOP Orphan Pharmaceuticals, AstraZeneca Österreich, Biomedica Medizinprodukte, CSL Behring, Ecomed, Mitsubishi Tanabe Pharma und Novo Nordisk.